Herr Thilo, danke fürs Gebet. Und ich unterstelle dir liebenswerterweise, dass es nicht das erste Mal war, dass du für mich gebetet hast. Und ich möchte alle mit hineinnehmen. Die Prediger, nicht nur der heutige, sondern die Prediger dieser Gemeinde stehen mit beiden Beinen im Leben. Was heißt das? Wir sind den gleichen Schwierigkeiten unterworfen wie ihr. Man hat sich irgendwas vorgenommen nach dem Motto, am Freitag bereite ich meine Predigt vor, habe so und so viele Stunden in meinem Plan reserviert. Und dann kommt das Leben, das sich für deine Planung ganz oft nicht interessiert. Angefangen von, du wachst morgens mit Kopfschmerzen auf und sagst, wie sollst du jetzt halbwegs kreativ sein? Oder es kommen andere Themen reingerutscht von außen. Ich hatte zwei sehr lange Telefonate diese Woche, die überhaupt nicht geplant waren, wo ich dann aber in der Situation sagen musste, Mensch hat Vorrang vor Sache. Wahnsinnig heilig, aber am Ende bricht das Zeitmanagement doch ein. Oder man ist auch ein Sünder. Dass man zwar die Zeit hat und sie auch nützen könnte, aber dann für irgendwelche unnützen Sachen verwendet. Und von daher, ihr Lieben, wenn ihr in eurem Gebetsplan noch eine Zeile frei habt, betet einfach immer für den Prediger den nächsten Sonntag dran. Ist. Entweder macht ihr das anonym, der Herr kann nachgucken, wenn mein Verein wer dran ist, oder ihr selbst betet konkret. Also das wäre schön, wenn ihr auch diesen Dienst der Gemeinde unterstützen könntet. Ich habe einen alten Text der United Nations, der Vereinten Nationen, gefunden. Die haben eine Analyse gemacht, haben eine Untersuchung weltweit vorgenommen und da lese ich euch ein paar Zeilen drin vor, draus vor. Die haben 1993 berichtet, das ist also jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich fürchte, es hat sich nicht wesentlich geändert, dass kein Land seine Frauen so gut behandelt wie seine Männer. Zwei Drittel der Menschen, die nicht schreiben können, sind Frauen. In vielen Teilen der Welt werden Frauen grundlegende Menschenrechte verwehrt. In Indien, insbesondere Nordindien, werden Frauen verbrannt, wenn sich ihr Mann oder Verlobter eine neue gesucht hat. In Teilen Afrikas werden junge Mädchen verstümmelt, nur um zu verhindern, dass sie sexuelle Lust empfinden könnten. In Afghanistan wird Frauen grundlegende medizinische Versorgung und Erziehung verwehrt. Sie dürfen nicht einmal auf die Straße gehen, ohne von einem männlichen Verwandten begleitet zu werden. Und sie müssen komplett von Kopf bis Fuß eingekleidet sein. Frauen, die sich gegen Ungerechtigkeit äußern, werden von islamischen Militanten mit dem Tode bedroht. In China und Indien werden weibliche Föten, also diese Babys im Bauch, werden weibliche Föten abgetrieben, sodass in Süd- und Ostasien geschätzt wird, dass mehrere 100 Millionen Frauen fehlen. Weil sie halt nie zur Welt gekommen sind. Aber sie wären ja eigentlich zur Welt gekommen. Und in diesen Ländern gibt es wesentlich mehr Männer als Frauen, was sich dann 20 Jahre später auswirkt. Die Männer finden keine Frauen. Soweit die United Nations. Und wir machen heute keine Weltpolitik. Aber die Frage ist, ja, Frauen geht es nicht gut auf dieser Welt. Und man könnte jetzt auch über Deutschland sprechen. Ist alles nicht mein Thema. Die Frage ist, was denken wir denn, wie Gott über das Thema Frau denkt? Stellung der Frau, Wichtigkeit der Frau, Würde der Frau, welche Überschrift auch immer wir nehmen wollen. Und ich glaube, dazu kann ich was sagen. Zu der United Nations Statistik kann ich nicht viel sagen, aber ich glaube, wir können vom Wort her doch einiges zu dem Thema Mann und Frau sagen. Und ich will das im Laufe der nächsten Monate, also im nächsten Jahres machen. Also nicht nächstes Monat kommt die Fortsetzung, aber ich habe mir vorgenommen, so ungefähr 3-4 Mal das Thema Verhältnis Mann und Frau zu beleuchten. Und heute ist Teil 1 und damit der grundlegende Teil. Ja, das heißt, ich kann nicht alle Fragen beantworten. Aber ich denke, es ist gut, erstmal einen grundlegenden Blick auf das Thema zu haben. Und wenn wir einen grundlegenden Blick haben wollen, dann ist es gut, im Buch der Anfänge, im Buch der Ursprünge zu beginnen. Welches Buch meine ich? Okay, Christian hat seinen Punkt verschossen. Wer möchte es denn probieren? Was ist das Buch der Ursprünge oder der Entstehung?
Erste Mose.
Wird auch Genesis genannt und Genesis ist halt Ursprung, Herkunft. Ja, also da erfahren wir gerade in Kapitel 1 bis 11 die Urgeschichte der Menschheit. 12 bis 50 sind da, ist ein anderer Abschnitt, aber 1 bis 11 ist die Urgeschichte der Menschheit und da sehen wir, was alles angefangen hat. Und Genesis 1 oder 1. Mose 1 berichtet zusammenfassend 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Tag. Und Genesis 2 geht dann auf bestimmte Aspekte der Schöpfung nochmal sehr detailliert ein. Insbesondere das Werden des Menschen. beschreibt Genesis 2 oder 2. Mose 2 genauer. Und wer ihr möchtet, ihr könnt ja mal suchen, das ist meistens das erste Buch in der Bibel, 1. Mose 1. Und dann möchte ich mit euch die Verse 26 bis 28 lesen. Nicht, weil ihr sie noch nie gesehen hättet, sondern damit wir immer wieder die biblischen Formulierungen in uns aufnehmen und nicht nur unsere Erinnerung an das, was die Bibel vielleicht gesagt haben könnte. 1. Mose 1 und da die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Ich lese jetzt Elberfelder Deutsch. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ihr wisst ja, dass ich der Typ bin, der Textmarker verkauft. Also nicht wirklich verkaufen, aber ich mache ja immer Werbung dafür, dass er Wiederholungen zum Beispiel markiert mit dem Textmarker. Ist euch irgendeine Wiederholung aufgefallen in diesem Text? Etwas, was so richtig wie Faust aufs Auge ziemlich häufig wiederholt wurde. Lissi nickt.
Nach seinem Bild.
Nach seinem Bild. Wo kommt das vor? Jungs, hier erste Reihe. Wo kommt das nach seinem Bild vor? Ja, das ist eine Nummer. Hast du da dran stehen, ganz oben? Weil bei mir ist das in der Mitte vom Bildschirm. In 27 hast du was gefunden. Er schuf nach seinem Bild. Erstens. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Zweitens. Hat jemand noch eine Stelle gefunden? Vers 26, genau. Nämlich gleich einmal, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Drittes Mal. Findet jemand noch ein viertes Mal? Ich hab's nicht. Also das ist doch interessant, dass innerhalb einer von zwei Zeilen, je nachdem wie groß gedruckt ist, Gott das sehr wichtig ist zu sagen, dass der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist, oder? Merkt euch das einfach mal. Also das ist erstmal nur Theologie für Optiker gewesen. Man guckt hin, man liest, was da steht, versucht es zu verstehen. Und wenn etwas so betont wird wie das, dann scheint es dem göttlichen Autor auch wichtig gewesen zu sein, darauf hinzuweisen. Dieser Abschnitt informiert uns, dass Gott den Menschen schuf und dass er ihn nach seinem Bilde schuf. Was auch immer das genau meint, und schon 1. Mose 1 betont, er schuf ihn als Mann und Frau. Das heißt, der Mensch in Mann und Frau ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Bevor Gott den Menschen in Mann und Frau schuf, hat er schon sehr vieles anderes geschaffen. Das kennen wir. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber wir haben die Sonne, Mond und Sterne, die Gott geschaffen hat. Gras, Frucht, Bäume und Kräuter, ich sag mal Pflanzen. Und dann die Tiere im Wasser, am Himmel und zuletzt auch die Tiere auf der Erde. Und ich muss gestehen, Christian wird gleich lachen innerlich, erst in der Predigtvorbereitung ist mir klar geworden, dass Tier und Mensch am gleichen Tag geschaffen wurden. Also ich hätte immer gedacht, naja, am letzten Tag der Mensch und am vorletzten Tag die Tiere. Nee, Tier und Mensch sind am gleichen Tag geschaffen worden. Und deswegen, weil Tier und Mensch am gleichen Tag geschaffen wurden, gibt es gerade in der römisch-katholischen Kirche oder in ähnlichen Bereichen Menschen, der Franziskus von Assisi zum Beispiel aus dem 13. Jahrhundert, bezeichnet die Tiere als Brüder der Menschen. Tiere in Gottesdiensten zu segnen, so wie man Menschen segnet, ist für die katholische Kirche, gerade in landwirtschaftlichen Gegenden, etwas total Übliches. Die evangelische Kirche ist da ein bisschen uneins, wie man damit umgehen soll. Mir geht es heute eigentlich nicht um das Thema Tier, aber ich finde das schon sehr interessant. Auch Tiere wurden von Gott geschaffen. Und sie wurden von Gott in diese Schöpfung eingesetzt. Und genau das Gleiche gilt für den Menschen. Er wurde von Gott geschaffen, wurde von Gott in diese Schöpfung eingesetzt. Es gibt also Parallelen, die da sind. Der gleiche Schöpfer und beide haben eine Einsetzung erfahren. Das gilt auch für Sonne und für Mond. Gott hat die Sonne geschaffen und hat sie eingesetzt. Mit bestimmten und sehr wichtigen Funktionen. Denkt euch mal die Sonne weg. Halt. Aber diese Beobachtung, dass Gott die Dinge gemacht hat, dass Mensch und Tier den gleichen Schöpfer hatten, dass wir auch eingesetzt sind in der Schöpfung, das ist halt nur ein Teil der Medaille. Der Bibeltext geht halt detaillierter noch drauf ein. Und er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen diesen einzelnen Geschöpfen. Und der herausragende Unterschied ist der, den ich euch gerade nochmal herausarbeiten ließ, nämlich, dass Mann und Frau oder der Mensch in beiden Geschlechtern nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Was das heißt, dass es nach seinem Ebenbild geschaffen wurde, darüber könnte man einen längeren Text verfassen. Also was heißt das, Gott ebenbildlich zu sein? Auf meiner Website findet ihr dazu, glaube ich, einen dreiseitigen Text. Wenn ihr wollt, lest ihr euch das durch. Das konnte ich heute nicht mehr mit reinflanschen. Aber es ist wichtig, dass der Heilige Geist, der erste Mose, ja schreiben ließ durch Mose, dass ihm es wichtig erschien, darauf hinzuweisen, der Mensch ist etwas Besonderes, weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und dieser Mensch, weil er was Besonderes ist, hat von Gott ein wunderbares Recht bekommen. Und jeder, der mal ein Kind hatte, bekommen hat, also entweder direkt die Mamis oder die Papis, lasst euch das auf der Zunge zu geben. Gott gibt diesem Menschen ein Recht, was ich wahnsinnig wunderbar finde. Nämlich das Recht, allen anderen Geschöpfen, den Tieren, Namen zu geben. Lin, stell dir mal vor, du und dein späterer Mann, ihr werdet schwanger, du gebierst das Kind und dann rufst du Ansgar an und sagst, Ansgar, wie soll denn mein Baby heißen? Ich würde strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Also, oh, was ist das für eine Ehre? Das Kind eines anderen, bei Gott die Schöpfung, die er geschaffen hat, da kommt ein großes graues Wesen mit langem Rüssel, Elefant. Und so wie der Mensch gesagt hat, so soll das Tier heißen, so wird es dann. Also Gott hat Autorität abgegeben an den Menschen, etwas, was eigentlich sein ursprünglichstes Recht ist, einen Namen zu geben für etwas, was er geschaffen hat, das hat er an den Menschen abgetreten. Was für eine Adelung. Keine Ahnung, ob es damals schon Elefanten gab. Also die ganze Evolutionsgeschichte lassen wir jetzt mal außen vor, ja, und was wie durch die Sintflut verändert wurde. Aber auf jeden Fall die Tiere, die damals da waren, die hat Gott geschaffen, aber der Mensch durfte sie benennen. Und genauso, 1. Mose 2, Vers 19 heißt es, und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Gott hat also nicht gesagt, mach mal ein paar Vorschläge. Karl Dieter, was ist denn das für ein Name für den Elefanten? Nee, wir nennen das Kind Elefant. Nee, so wie der Mensch sich entscheidet, Flo, so heißt das Tier dann. Flo, auf Hebräisch. Keine Ahnung, was das heißt. Ich finde das sehr schön. Gott tritt einen Teil seiner Autorität ab an den Menschen und wenn wir genau hingucken, werden wir sehen, an den Mann. Ja, während in 1. Mose 1 vom Menschen als Mann und Frau die Rede ist, haben wir im Detailbericht, wenn wir uns die Chronologie angucken, zu dieser Zeit ist es ausschließlich Adam, der Mann, der da ist. Gehen wir nachher nochmal drauf ein, das ist ein total spannender Punkt. Und spätestens ab Kapitel 9, Vers 3, bekommt der Mensch sogar das Recht, diese Tiere auch zu essen. Spätestens. Tut mir leid, liebe Vegetarier, aber ab Kapitel 9, Vers 3, also nach der Sintflut, ganz klare Erlaubnis, auch Tiere zu essen. Ihr dürft auch weiterhin Vegetarier bleiben. Ich verstehe die Gründe, die dafür sprechen, aber biblisch begründen würde ich das weniger. Das Tier wurde also wie der Mensch von Gott geschaffen, aber das macht das Tier dem Menschen nicht gleich, wie es einige behaupten. Den gleichen Schöpfer zu haben, bedeutet nicht, auch die gleiche Stellung zu haben. An dieser Stelle fressen wir den Satz, weil es ja nur um Tiere geht. Ich könnte sein, dass ich mich nachher nochmal wiederholen werde. Den gleichen Schöpfer zu haben, heißt nicht, die gleiche Stellung zu haben. Und nochmal für die Leute, die sich besser auskennen als ich, es geht mir jetzt nicht darum, Tierquälerei zu rechtfertigen. Der Mensch ist als Haupt über das Tier gesetzt und deswegen kann der Mensch machen. Nein, es geht nicht darum, Tierquälerei zu rechtfertigen. Mit dem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, 1. Mose 1, 28, damit ist auch der Auftrag verbunden, zu bewahren. 2. Mose 2, Vers 15. Gott gibt also seinem Menschen nicht nur die Autorität, die Tiere zu benennen, Gott gibt den Menschen die Autorität, über sie zu herrschen, was dann bei, spätestens ab Noah, auch heißt, sie zu essen oder von ihnen zu leben. Er setzt also, Gott der Herrscher, setzt den Menschen als Herrscher über seine Schöpfung ein. Und dieses Thema ist ein total spannendes Thema, was sich noch weit über unsere Predigtserie hinaus eigentlich durchzieht. Wenn wir überlegen, was Gottes Herrschaft bedeutet. Aber darauf gehe ich heute nicht ein. Aber wann immer Gott jemanden als Herrscher über einen Teilbereich einsetzt, erlaubt ihm das nicht, willkürlich und egoistisch zu herrschen. Das muss sich jeder Regierende sagen lassen, der ein Land regiert oder ein Teilland. Und das gilt auch für die Menschen, von denen wir nachher reden, dass sie über einen anderen Bereich gesetzt sind. Gott verleiht Autorität, aber diese Autorität, die Gott verleiht, hat immer einen Rahmen und ein Ziel. Es ist nicht, mach was du willst, sondern es gibt einen Rahmen und ein Ziel. Nämlich, Gottes Ebenbild zu sein. Wir sind die Stellvertreter für Gott und sollen, wenn er uns Autorität überträgt, diese im Sinne Gottes und im Rahmen Gottes, im ethischen, im moralischen Rahmen Gottes ausüben. Und sobald ein Mensch diesen Rahmen verlässt, ist es wirklich schlimm. Und dann geschehen viele, viele Sachen, die auch Mann und Frau heute belasten. Wenn dieser Rahmen, den Gott gegeben hat und das Ziel, das Gott mit seiner Autoritätsverleihung gegeben hat, verlassen wird. Konzentrieren wir uns aber mal auf den Menschen. Beide Geschlechter sind von Gott geschaffen, das haben wir gesehen. Beide sind ihm ähnlich, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und weil sie in seinem Ebenbild geschaffen sind, sind sie auch gleich in Würde und Sein. Also sagen wir mal nur in der Würde. Beide sind gleichsam nötig und wichtig für Gottes Plan. Nicht nur, aber auch im Sinne der Fortpflanzung. Kein Geschlecht kann auf das andere verzichten. Egal wie weit unsere Technik ist, egal welche Umwege man ist, aber am Ende braucht man immer am Anfang irgendwie Mann und Frau. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass der Mensch in 1. Mose 1 noch sehr gewürdigt wird. Er ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und alle sagen, ja. Aber dann wissen wir auch, dass es noch ein drittes Kapitel in 1. Mose gibt. Jungs, was steht denn im dritten Kapitel der Bibel? Hat jemand eine Idee? Kurz abstimmen, Telefonjoker ziehen, 10, 9. Wie bitte? Naja, ein bisschen später. Vorher kommt ein anderes Gericht. Sintflut ist ein Gericht, aber vorher kommt noch ein anderes Gericht. Weswegen eure Mamis echt Stress hatten, als sie euch rausquetschen mussten.
Telefonjoker.
Sven, du bist der Telefonjoker.
In Kapitel 3 steht,
dir fehlt das Fachwort gerade, der Sündenfall. Ja, also, landläufig sagt man immer, Adam und Eva beißen in den Apfel. Das mit dem Apfel ist eine Fantasie, vermutlich von der Apfelindustrie gestiftet. Wir wissen nur, dass irgendeine Frucht war, in die erst Eva gebissen hat, die dann ihrem Mann auch zu essen gab. Und er hat auch reingebissen, anstatt das Richtige zu tun. So, und daraufhin gibt es ein scharfes Urteil. Und die Frage, warum ist das passiert mit Adam und Eva, da kommt diese Schlange ins Spiel, die Eva verführt hat mit bestimmten Dingen, gehen wir heute nicht drauf ein. Das Spannende ist, obwohl dieser Sündenfall eintritt und danach die beiden auch aus dem sogenannten Garten Eden rausgeworfen werden, und dann wird sogar noch ein Engel davor gestellt, damit sie auf keinen Fall wieder reinkommen. Also es hat richtig viel Auswirkungen, was da passiert. Der Mensch ist gefallen, wie man so schön sagt, was kein Mensch versteht, wenn er nicht in christlichen Kreisen aufgewachsen ist. Also der Mensch hat einen Tod erfahren, eine Trennung von Gott, die radikal ist, die richtig schlimm ist. Aber obwohl es so schlimm ist, was da in 1. Mose 3 passiert, was bis heute Auswirkungen auf uns Menschen hat, der Mensch verliert nicht die Würde, die er hatte. Denn das Spannende ist, dass auch nach dem Sündenfall er weiterhin als Ebenbild Gottes bezeichnet wird. Genesis 5,1 oder 1. Mose 5, Vers 1, das ist nach dem Sündenfall, wird er als Ebenbild Gottes bezeichnet. Auch nach der Sintflut, dem zweiten großen Gericht, von dem uns das Buch der Ursprünge berichtet, wo ja fast die ganze Menschheit weggerafft wird und auch Extremes auf diesem Erdball passiert, physisch. Auch da wird der Mensch weiterhin als nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bezeichnet. Und bis ins Neue Testament, dort Jakobus 3, 9. Auch Jakobus, der Bruder des Herrn oder der Halbbruder unseres Herrn, hält daran fest, der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Diese Ebenbildlichkeit bestimmt weiterhin die Stellung, die Ehre, die Würde des Menschen oder um es konkret zu fassen, von Mann und Frau. Wir sind was Besonderes in dieser Schöpfung. Und mit wir sind ausdrücklich auch wir Frauen gemeint. Seit dem Sündenfall, seit dem, was in 1. Mose 3 geschehen ist, haben alle Menschen, Mann und Frau, das gleiche Problem. Man kann das zusammenfassen in dem Wort, sie sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen Erlösung. Wir müssen von dem, was da durch Adam und Eva geschehen ist, das Neue Testament verkürzt es interessanterweise, was durch Adam geschehen ist, brauchen wir Erlösung. Wir müssen wegkommen von unserer Sünde, von unserer sündhaften Natur. Und da ist uns Jesus Christus als einzige Brücke ins Heil geschenkt worden. Und beiden Geschlechtern, männlichem Geschlecht wie weiblichem Geschlecht, kommt das Blut Christi zugute. Das dann von dieser ganzen Sünde befreien, retten oder, um heute Morgen zu zitieren, auslöschen kann. Gott arbeitet nicht wie die moderne Medizin, wo du, wenn du ein Privatpatient bist, die besten Ärzte, die besten Maschinen und weiß ich was bekommst, die besten Medikamente, oder wo du als gesetzlich Versicherter so und so viele Wochen warten musst, bevor du überhaupt einen Facharzt siehst, der dann sagt, tut mir leid, in der Krankenkassenleistung ist das und das und das und alles nicht enthalten. In Deutschland haben wir eine Zweiklassenmedizin. Das zu kritisieren ist nicht meine Aufgabe oder meine Berufung. Ich merke nur, bei Gott gibt es genau eine Medizin, die heißt Jesus Christus, und sie gilt für Männlein und Weiblein, wer auch immer da der Kassenpatient ist, gleichermaßen. Und das finde ich sehr schön. Das ist gerecht. Also aus meinem menschlichen Blickwinkel ist das heraus sehr gerecht. Gott schenkt Mann wie Frau ewiges Leben, macht beide zu Kindern Gottes, zu Söhnen oder zu Töchtern. Es gibt für Männer keinen anderen Weg zum Heil als für euch Frauen. Ihr Frauen, ihr habt den gleich wertvollen Weg wie wir Männer. Gott bevorzugt kein Geschlecht, wenn es um Errettung geht. In der Seefahrt hat man früher gerufen, Frauen und Kinder zuerst, wenn das Schiff unterging. Jesus lässt beide Geschlechter gleichermaßen retten. Aber lasst uns vielleicht noch mal einen Blick ins Detail werfen. Diese Schöpfung von Mann und Frau, wie sie in 1. Mose beschrieben wird, er schuf den Menschen als Mann und Frau, schuf er ihn nach dem Ebenbild, nach dem Ebenbild, nach dem Ebenbild, haben wir verstanden. Aber 1. Mose 2 geht da so mit einer Lupe noch mal ins Detail rein. Das fände ich sehr spannend. Ich finde es nämlich spannend, wie Gott Mann und Frau im Detail geschaffen hat. Schlag vielleicht 2. Mose 2 auf. Und dort Vers 7. Also ich hätte eigentlich alles lesen müssen, aber da ich immer so viel Zeit brauche, habe ich mir das mal gespart, in der Hoffnung, dass eure Bibellesepakte, die ihr alle paar Jahre neu startet, immer in 1. Mose beginnen und 1. und 2. Mose vielleicht die Bücher sind, die ihr immer noch geschafft habt. Ab 3. Mose wird es dann ein bisschen anstrengend, weil dann die ganzen Opfer kommen, Opfer, 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 Opfer. Von daher, ich denke, dass den meisten der Schöpfungsbericht doch eher bekannt ist. Und in 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott Jahwe den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, auch Odem genannt. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Vom Zusammenhang wird klar, dass hier jetzt von der männlichen Fassung des Menschen die Rede ist. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Das war jetzt 2, 7 und 2, 8. 1. Mose. Was habe ich gesagt? 2. Mose. Oh, I'm sorry. Danke fürs Aufpassen. Ohne euch, was wäre ich? Also, immer 1. Mose, Buch der Ursprünge, der Anfänge. Und ich weiß, in Kapitel 2, Vers 7. Vers 15 in Kapitel 2, natürlich von 1. Mose, sagt, dass Gott den Menschen eingesetzt hat in diesen Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und nach der Erlaubnis von all diesen Bäumen, von allen Bäumen zu essen, wird ihm ein einzelner Baum verwehrt. Alles darf gegessen werden, bloß von einem Baum darf nicht gegessen werden. Wem sagt Gott das? Er sagt es Adam, dem Mann. Denn die Frau existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In eurer Bibel einfach mal ein bisschen weiterlesen. Die Frau ist noch nicht geschaffen. Aber warum ist sie nicht geschaffen? Spannend. Lass uns mal angucken, wie sie geschaffen wurde, wie es dazu kam. Und vielleicht können wir aus dem Bericht, wie es zur Frau kam, wie es zur Existenz von gefühlt 60% hier im Raum kam, das finde ich total spannend. Gott begründet es nicht, er macht einfach, aber vielleicht können wir Vermutungen anstellen, warum er es genau so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Er hat Adam und Eva nicht gleichzeitig geschaffen. Sie schlüpfen nicht wie Zwillinge hintereinander aus der Schöpferhand Gottes. Das ist deswegen besonders, weil bei den Tieren ist es so gewesen. Die Tiere wurden alle geschaffen, fertig, aus. Da gab es nicht nochmal einen zweiten Produktionsgang im nächsten Jahr, Baujahr 88, Baujahr 89. Nein, Die Tiere kamen gefühlt wie Zwillinge aus der Schöpferhand Gottes, aber bei Mann und Frau war definitiv ein Abschnitt dazwischen, ein vermutlich längerer Abschnitt. Kapitel 2, 18 und 19 lesen wir bitte mal. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18 und 19. In 18 sagt Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Bisher existiert Adam nur in der männlichen Fassung. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott Jahwe bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels. Damit ist jetzt, denke ich, nicht die Chronologie gemeint, denn 1. Mose hat uns eine Chronologie vorgegeben. Hier wird einfach nur nochmal wiederholt. Der Mann war da, Gott hat die Tiere geschaffen, Gott hat ihnen den Auftrag gegeben, dem Mann die Tiere zu benennen. Und jetzt am Ende von Vers 20 springt ein bisschen weiter. Der Mensch gab Namen allen Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Und jetzt kommt der 20b. Aber für Adam fand der Mensch keine Hilfe ihm entsprechend. Da kommt Herr Känguru angehopst und Frau Känguru kommen angehopst. Känguru. Frau Floh und Herr Floh hopsen durch die Gegend. Herr, Frau und Frau Floh. Bei fast allen Tieren sieht er da so männlich-weiblich. Das, was man heute jahrelang in Biologie studieren muss, um die genauer zu erkennen, woran man bei einem Floh erkennt, ob ein männliches Flöchlein ist oder ein weibliches. Der Mensch sieht das immer wieder. Die treten alle paarweise auf. Und der Heilige Geist schreibt hier auf, aber Adam guckt die ganze Zeit an seine, sagt, warum kommen zwei Flöhe, zwei Kängurus und zwei Störche? Warum bin ich alleine? Das heißt, Gott hat erst ihn geschaffen, hat irgendwann die Frau geschaffen. In der Zwischenzeit lässt Gott in dem Mann eigentlich erstmal das Bedürfnis entstehen, ich bin alleine. Das ist nicht gut. Das, was Gott von vornherein wusste, Vers 18, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dieses Bewusstsein musste er den Menschen erschaffen und deswegen hat er ihm diesen Auftrag gegeben, oder unter anderem deswegen hat er ihm den Auftrag gegeben, die Tiere zu benennen. Und erst jetzt, Vers 21, heißt es, da ließ Gott Jahwe einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen, das sind diese Teile hier, ja, bis nach hinten, und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott Jahwe baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Die Betäubung ist jetzt vorbei. Mensch wacht wieder auf und dann kommt Gott mit, einer nackten Frau an. Adam kriegt große Augen und sagt, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Männen ist die Formulierung, wie sie in der Lutherbibel vorkommt, in der Elberfelder und in der Schlachter. Nur die Neue Bibel Heite hat da ein hebräisches Wort genommen. Was steht in euren Bibeln? Männen oder irgendwas anderes?
Menschen.
Ein lustiges Wort, oder? Männen? Ja. Das Problem ist, was heißt das Problem? Die Ursache ist, und das Problem für die Übersetzer, im Hebräischen steht eigentlich das Wort Mann, aber mit einer weiblichen Endung. Also Sprachen funktionieren ja manchmal so, dass man an der Endung erkennt, ob es das männlich oder weiblich ist. Wer Latein gelernt hat, weiß das. Ja, im Deutschen ist es manchmal so, Hund und Hündin. An dem Inn hinten erkennt man, dass es sich um ein weibliches Tier handelt. Ja, funktioniert nicht immer. Und hier ist es im Hebräischen auch so, das, was da geliefert wird von Gott gegenüber dem Mann, ist ein weiblicher Mann, eine Männin. Deswegen vielleicht einfach Frau sagen. Aber wichtig ist, der Name, den diese Person bekommt, ist extrem nah dran an dem des ersten Menschen. Ich gehe gleich drauf ein. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, nicht schlimm. Ich blicke auch nicht mehr durch, weil ich hier in meinem Skript nämlich nicht mehr folge. Der Oberpädagoge Gott hat also den Menschen genommen, hat ihm erstmal die Aufgabe der Tierbenennung gegeben, weil im Rahmen der Tierbenennung stellt der Mensch fest, ich bin unvollständig, mir fehlt was, ich brauche was. Ich brauche eine Hilfe, ich brauche ein Gegenüber, ich brauche etwas, was mich vollständig, was mich komplettiert. Und dann schafft Gott die Lösung. Das ist eine Strategie Gottes übrigens. Uns erstmal unseren Bedarf erkennen zu lassen, bevor er schenkt. Manchmal schenkt er uns auch Sachen, ohne dass wir den Bedarf erkennen. Und dann nimmt er uns Dinge weg. Und dann merken wir, was für schöne Sachen wir hatten. Was für eine schöne Zeit wir vielleicht mit einem Menschen hatten, wenn er uns dann genommen wird. Aber in diesem Fall lässt er erst das Bedürfnis entstehen und dann wird es erfüllt. Wer hat der Frau ihren Namen gegeben? Laut Bibeltext, ihr müsst nicht raten. Adam. Wieder das. Dass Gott dem Menschen sagt, du, da laufen so viele Käfer auf dem Boden rum, ich habe keinen Bock mehr, die ganzen Namen auszudenken, mach du was draus. Vielleicht kriegen wir das noch gerechtfertigt. Aber bei was so wunderhübschen wie einer Frau. Also Lynn würde mich nicht anrufen und sagen, wie soll mein Baby heißen? Oder spätestens dein Mann würde sagen, tok, tok, tok. Ja, der nennt den nachher noch Ansgar oder so. Aber bei der Frau sagt Gott auch, also er hat es nicht ausdrücklich gesagt, aber den Namen der Frau vergibt Adam. Der Mensch, um genau zu sein, der Mann übt die ihm verliehene Autorität der Namensgebung aus und der denkt sich nicht halt irgendeinen anderen Namen aus. Kritzi oder Hoku. Ich denke mir jetzt irgendwelche blöden Wörter aus, ja? Hätte er machen können. Sondern er sagt, dieses weibliche Wesen, das irgendwie entstanden ist, während ich gerade geschlafen habe, dieses weibliche Wesen ist so nah an mir dran. Das ist aus mir heraus entwickelt worden. Wie auch immer Gott das gemacht hat. Da gibt sich der Heilige Geist kein Deut Mühe, irgendwas zu erklären. Er sagt, Rippe raus, Fleisch rein, fertig ist die Frau. Und sage, hallo? Aus einer Rippe eine Frau bauen? Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Darum geht es dem Heiligen Geist auch gar nicht, uns zu erklären, wie er es gemacht hat. Es geht ihm darum zu erklären, dass er es gemacht hat. Und jetzt sieht Adam dieses Geschöpf, guckt natürlich nur in die Augen, ganz klar, und sagt dann, aus meinem Fleisch? Und mein Bedürfnis war, ich brauche eine Ergänzung, ich brauche eine Hilfe, ich brauche jemanden, der mich komplettiert. Und deswegen werde ich dieser Person einen Namen geben, der halt nicht Hukuk heißt, sondern ein weiblicher Ich. Ein weibliches Ich. Eine Ansgarine. Eine Svenny. Ja? Dietlinde an Dieter vielleicht angedeutet. Ne? Eine Männin. Und deswegen tun die Elberfelder und die Lutheraner und die Schlachterianer uns gut, wenn sie einfach Männin schreiben. Ja, Karl-Heinz hat das gleiche ja auch mit seiner Ischach-Isch gemacht und so weiter. Also er hat versucht, das Hebräische abzubilden, um das klar zu machen. Der Mann übt seine Autorität nicht einfach nur aus und denkt sich lustig den Namen aus für die Frau, sondern sagt, das ist meine Entsprechung. Das will ich in dem Namen ausdrücken. Die Überschrift in meinem Skript heißt Paradoxon. Ein fremdes Fremdwort. Was ist ein Paradoxon? Hand hoch, wer hat das Wort schon mal gehört? Gehört. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst es dann erklären können, aber gehört. Okay, ein Drittel der Mannschaft kennt das Wort Paradoxon. Was heißt es denn? Die es kennen? Diana? Ein Widerspruch in sich. Okay? Ein was?
Eine Nebeneinanderlehre.
Nochmal, lauter?
Zwei Lehren, das ist doch nicht zusammenpassen.
Zwei Lehren, Aussagen, Statements, die zusammengehören, aber irgendwie sich beißen. Das ist ein Paradoxon. Und ich glaube, sorry Ladies, die Frau ist ein Paradoxon. In der Kombination, zwei Dinge, die sich beißen, in der Kombination mit dem Mann. Auf der einen Seite sind sie gleich und gleichwürdig geschaffen und sie sind das Ebenbild Gottes. Sie haben nicht nur den gleichen Schöpfer, sondern beide werden geadelt, dass sie die Würde tragen, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie Ebenbild Gottes sind. Aber doch ist ein Unterschied da. Und dieses Paradoxon ist unser Problem. Das Thema Mann und Frau spaltet Gemeinden seit Jahrzehnten. Nicht die Frage, ob es Männer und Frauen gibt. Da sind wir uns meistens sehr einig. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Übrigens, am 1.1. haben wir ja noch ein neues Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Personenstandsgesetz ist ja geändert worden aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes. Ab dem 1.1., wenn du dein Kind ins Geburtenregister, im Standesamt eintragen möchtest, früher musste man sagen, männlich oder weiblich ist das Kind, künftig gibt es auch divers. Das ist nicht ganz so lächerlich und auch nicht ganz so ethisch, kritisch, wie es bei uns Christen meistens ankommt. Wir vermuten da gleich noch 10 andere Sachen. Aber es gibt teilweise das Problem, dass die Hebamme oder der Arzt nach der Geburt nicht sagen kann, gratuliere, Sie haben einen Jungen oder gratuliere, Sie haben ein Mädchen. Das ist nicht immer einfach. So, dass da natürlich auch eine Menge Politik noch mit dran steckt, ist klar. Aber ich glaube, dass wir ja in unserem Kontext meistens schon wissen, in welche der beiden Toiletten wir gehen werden oder auch beim Duschen im Schwimmbad wissen wir meistens links oder rechts, was wir benutzen müssen. Die Frau ist dem Mann gleich und auch zugleich Gehilfin. Das ist für uns ein Paradoxon, ein Widerspruch, den wir auflösen möchten. Und ich kann euch nur sagen, lasst uns mal einfach mit dem Widerspruch leben, mit diesem Paradoxon. Lasst uns die biblischen Informationen, die zu Mann und Frau vorliegen, einfach mal gelten. Und nicht so lange mit unserem Hobel auf der Aussage rumrubbeln, bis etwas zustande kommt, was dann doch passt. Weil wir dummerweise die Menschen und Gott der Schöpfer sind, nicht andersrum. Und Gott hat definitiv mehr Ahnung, worum es geht. Und mit solchen Paradoxen müssen wir ohnehin leben als Christ. Jesus Christus wird von der Schrift her eindeutig als 100% Mensch bezeichnet und gleichzeitig die gleiche Schrift bezeichnet, dass er 100% Gott ist. Ja, warte nun, ist Jesus Christus 200%? Die Schrift redet von der Dreieinigkeit Gottes. Es gibt nur einen Herrn und Gott. Aber wir haben Jesus Christus, wir haben den Vater im Himmel und wir den Heiligen Geist. Alle drei werden als Gott bezeichnet in der Schrift. Ja, was ist denn jetzt? Menschliche Verantwortung, Gottes Souveränität. Das sind auch solche Spannungsfelder, die wir in der Schrift haben. Und wann immer du dich versuchst, auf die eine Seite oder die andere Seite zu legen, vergisst du dich am Wort Gottes. Wir müssen solche Spannungsfelder aushalten, so sehr es unserem Geist, der das gerne alles geordnet und griffig machen möchte, missfällt. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld gilt genauso auch bei dem Thema Mann und Frau. Gleiche Würde? Ja. Gleiche Erlösung? Ja. Gleiche Ewigkeit? Ja. Gleicher Herr? Ja. Und wir könnten vielleicht noch 10 Begriffe nennen. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Frauen gehören zu den Auserwählten. Das ist vielleicht jetzt nicht die wahnsinnig neueste Botschaft in diesem Raum, aber ich möchte es trotzdem sagen. Galater 3,28 ist eine Stelle, die der Apostel Paulus auf einmal niederschrieb. Und die ist in der Diskussion auch eine sehr umstrittene Stelle, aber da steht halt drin, da gibt es weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, ihr seid aller einer in Christus Jesus. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle die Erlösung meint, das ewige Leben meint, diese Rettung. Und da ist es egal, ob du ein Sklave irgendwo im Bergwerk bist oder ob du der Typ bist, der oben die Kommandos vergibt. Es ist egal, ob du ein Jude bist, also zum erwählten Volk Gottes gehört, oder ob du ein Nicht-Jude bist, hier Grieche genannt. Dürfte für die meisten von uns zutreffen. Wir sind genauso wie die gläubigen Juden, also an Jesus Christus gläubigen Juden, ein Kind Gottes. Wir sind eins in Christus Jesus. Und trotz dieser Gleichwertigkeit oder genauer gesagt wegen dieser Gleichwertigkeit werden die Männer zu einem besonderen Umgang mit den Frauen aufgefordert. Epheser 5,28 heißt es, dass Männer ihre Frauen lieben sollen wie ihre eigenen Leiber. Merkt ihr, wie da die Gleichwertigkeit zum Ausdruck kommt? Ein Mann ist verpflichtet, seine Ehefrau so zu lieben wie sich selbst. Das passt mit einem unterschiedlichen Wert der Frau überhaupt nicht in Einklang. Wer das behauptet, dass die Frau weniger wert ist als der Mann, hat an der Stelle ein echtes Problem. Nicht nur an der Stelle. 1. Petrus 3,7 heißt es, dass Männer ihre Frauen ehren sollen und bei ihnen mit Einsicht wohnen sollen, weil sie Miterben der Verheißungen Gottes sind. Also, liebe Frauen, was den Wert anbetrifft, und ich denke, das habe ich jetzt hoffentlich oft genug gesagt, aber das ist mir mehr für die Männer wichtig, im Hinblick auf den Wert, auf die Würde, sind wir wirklich eins. Heißt es, dass es gar keine Unterschiede mehr gibt, von den biologischen Sachen mal abgesehen, ja? Die sind da, darüber rede ich jetzt nicht. Gibt es sonst gar keine Unterschiede? Wir haben bei den Tieren gesehen, dass wir genau hingucken müssen. Nur weil einiges zwischen Tier und Mensch übereinstimmt, weil bestimmte Aussagen sowohl für die Tiere als auch für den Menschen getroffen werden, heißt das nicht, dass sie die gleichen Aufgaben und Verantwortungen haben. Die Tiere hatten nicht die Aufgabe, die Kräuter zu benennen. Wäre doch logisch gewesen, erst schaffen wir die Kräuter und die Tiere denken sich aus, wie das, was sie fressen, heißt. Dann schaffen wir den Menschen und der überlegt sich, wie das, was er frisst, heißt. Die Tiere. Wäre Ansgar-Vorgehensweise. Evolvierende Systeme und so weiter, immer weiter vererben an die nächste. Nein, so hat Gott das nicht gemacht. Alle werden als lebendige Seele bezeichnet. Tier wie Mensch. Und doch hat Gott den Menschen über die Tiere gesetzt. Und das, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Gott hat den Menschen über die Tiere gesetzt, obwohl die Tiere etliche Dinge deutlich besser können als wir Menschen. Ja? Können wir mal unseren jungen Herrn Berg hier nehmen und mal gegen Gepard oder Leoparden anlaufen lassen. Freie Wildbahn, Startschuss, kriegst den Klaps auf den Hintern, mal sehen, wer zuerst ankommt. Ja? Habt ihr schon mal Debbie über das Haustier fliegen sehen? Das machen jetzt die ganzen Enten. Quack, 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 fliegen alle in den Süden. Debbie hat es noch nicht hingekriegt. Enten und Gepharde können deutlich Dinge besser als wir und trotzdem werden nicht die besten Buddler, die besten Schwimmer, die besten Flieger, die besten Renner von Gott eingesetzt, sondern Gott sagt, ich bestimme den Menschen, dass er herrscht über Leute, die Dinge vielleicht, oder über Wesen in dem Fall, die Dinge vielleicht sogar besser können als er. Und wer ein bisschen mitgedacht hat, weiß, worauf ich hinaus will. Ja, Autorität kommt von Gott, nicht von irgendeiner Fähigkeit. Autorität wird von Gott verliehen, nicht aufgrund einer Fähigkeit. Ansonsten wäre der Löwe vielleicht wirklich die bessere Variante gewesen, um über irgendwas zu herrschen. Und die Frage ist, ob wir als Menschen, als sündliche, sündhafte Menschen bereit sind, uns dieser weisen Entscheidung unterzuordnen. Du, o Herr, bist der Vergeber von Autorität. Und wen du in Autorität setzt, dem will ich mich im Rahmen der biblischen Weisungen unterordnen. Wenn ich sage, nö, will ich nicht. Manno, ist aber ungerecht. Dann haben wir ein Problem. Die Menschen sind Gott ähnlich gemacht, hatten wir vorhin gesehen. Und da möchte ich nochmal auf die Dreieinigkeit hinweisen. Wenn wir Gott ähnlich gemacht sind und wir von Gott wissen, dass er irgendwie drei ist, ja, die Theologen streiten sich, ja, was ist er denn? Drei Personen, drei Elemente, da können sie sich noch nicht mal auf den Begriff einigen. Aber eins wissen sie, Gott ist irgendwie drei. Wobei das nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist, sondern alle sind eigenständig. Also wir haben 3 mal 1 gleich 1. Viel Spaß in der Grundschule, wenn du das deinem Lehrer erklärst. Obwohl alle drei Glieder der Dreieinigkeit gleich sind in Kraft und in allen anderen Eigenschaften, alle sind weise, alle sind Liebe und, hat Gott der Vater die größere Autorität. Er hat die Leiterrolle inne, die der Sohn und der Geist nicht haben. Ich lese das mal ein paar Punkte vor, die müsst ihr einfach nur über eure Ohren laufen lassen. In der Schöpfung spricht und initiiert der Vater, aber die Arbeit führt der Sohn aus. Der Vater sendet den Sohn in unsere Welt und dieser kommt. Der Sohn betet kurz vor seiner Verhaftung, dass der Wille des Vaters geschehe und nicht sein eigener. Lukas 2,42. Der Sohn ist seinem Vater gehorsam und stirbt. Philipper 2,8. Nachdem Jesus auferstanden ist, sendet er den Geist vom Vater zu den Menschen, um die Gemeinde auszurüsten und zu begleiten. Johannes 16,7. Nicht der Vater wurde zu Pfingsten ausgegossen, auch nicht der Sohn, sondern der Heilige Geist, weil der Sohn ihn geschickt hat. Und die Aufgabe dieses Geistes ist, von Jesus zu zeugen, Johannes 15,26. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn den Vater, der Heilige Geist verheiligt Vater und Sohn. Und wer verheiligt den Heiligen Geist? Von der Schrift her keiner. Ein anderes Thema, wenn wir über Gemeindebewegungen reden wollten, aber das ist das, der Befund in der Schrift her. Der Heilige Geist verherrlicht den Sohn, verherrlicht den Vater. Der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater wird vom Sohn auch darum gebeten, bitte verherrliche mich. Spannend, dieses Miteinander im Team. Und keiner sagt, hallo, ich will auch mal. Und die Aufgabe hatten wir schon, der Vater verherrlicht haben wir auch schon. Jedes Glied der Dreieinigkeit hat bestimmte Rollen oder Funktionen. Unterschiede in Rollen und Autorität innerhalb der Dreieinigkeit stören, aber offensichtlich nicht ihre Gleichheit in Bedeutung, Persönlichkeit und Göttlichkeit. Nochmal lange in Kurzfassung. Unterschiedliche Aufgaben haben nichts mit unterschiedlicher Würde zu tun. Die drei Personen der Gotteinigkeit, göttlichen Dreieinigkeit sind gleichwürdig und doch mit unterschiedlichen Aufgaben und Rollen versehen. Und deswegen ist das Thema Gleichberechtigung eigentlich schon eine falsche Überschrift, wenn wir über Gleichberechtigung nachdenken. Bloß das Wort Gleichwürdigung gibt's nicht. Aber wichtig ist eigentlich von der Schrift her festzuhalten, alle Menschen, Mann wie Frau, sind gleichwürdig. Darunter gibt es dann aber auch die Frage der Über- bzw. der Unterordnung. 1. Korinther 11, Vers 3. Das Haupt der Frau ist der Mann. Können wir diskutieren, aber ich habe es nicht geschrieben. Also, ich habe es abgetippt. Aber geschrieben hat es Gott. Das Haupt der Frau ist der Mann. Das Haupt Christi aber ist Gott. Warum schreibt Paulus das denn? Wusste in Korinth keiner, dass das Haupt von Christus Gott ist, der Vater. Er schreibt das, um klarzumachen, Leute, es ist doch gar kein Problem. Über- und Unterordnung sollte eigentlich gar kein Problem sein, wenn wir uns unserer Würde, die wir in Gott haben, bewusst sind. Mein Chef in meiner Firma hat deutlich mehr Autorität als ich. Also ich habe null Autorität und er hat alle. Klares Gefälle. Und er ist ein Bruder im Herrn. Wir werden vielleicht Hand in Hand durch das Tor durchziehen, wenn es ein Tor gibt. Also jetzt mal bildlich gesprochen. Gleichwürdig. Als Menschen, als Christen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Unterschiedliche Rollen, gleicher Wert. Und diese unterschiedlichen Rollen stammen nicht aus der Kultur, die uns umgibt, sondern stammen der Schöpfung. Aus Gottes unverfälschten Willen. Feministisches Denken der letzten Jahrzehnte behauptet, dass Unterordnung mit Minderwertigkeit gleichzusetzen sei. Glaubt dieser Lüge nicht. Unterordnung hat nichts mit Wert zu tun. Dass das so praktiziert wird. Ich bin ja der Chef und du bist ein Nichts. Das kann vorkommen in der Welt. Aber das ist nicht Gottes Denken. Und wir wollen doch erfüllt sein mit Gottes Denken, oder? War jetzt nur eine Visualisierung, lieber Sven. Ja? Lass uns also weiterarbeiten und schauen, wie sehr das Schöpfungsgeschehen uns Aufschluss über unsere Rollen gab. Bei den Tieren wurde nicht in zwei Stufen geschaffen, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, bei Menschen hingegen ja. Hat Gott beim ersten Mal Eva vergessen? Mensch, Kaninchen und Frau Kaninchen habe ich geschaffen, Elefant und Frau Elefantine habe ich geschaffen, aber beim Menschen ist es mir einfach durchgerutscht? Nein. Ich hatte vorhin versucht klarzumachen, dass Gott da vermutlich ein pädagogisches Ziel hatte. Sind wir berechtigt, aus dieser Zwei-Stufen-Schöpfung, also erster Mann und dann die Frau, irgendetwas abzuleiten? Ich würde mich zurückhalten, wenn ich nur 1. Mose 2 hätte. Aber Paulus tut's. 1. Timotheus 2,13 heißt es, denn Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Er bezieht sich also auf das Buch der Ursprünge, auf 1. Mose 2 und begründet damit, warum Schwestern in der Gemeinde bestimmte Führungs- und Lehraufgaben nicht wahrnehmen. Paulus begründet also nicht mit der mangelnden Fähigkeit, die Frauen, wenn die einen Satz sagen, ist der unvollständig, wenn die die Bibel aufschlagen, bringen sie alles durcheinander. Das ist überhaupt nicht seine Denke, sondern er sagt, Gott hat damals in der Schöpfung eine Reihenfolge eingeschlagen und aus dieser leitet Paulus als Apostel Gottes und als Apostel Jesu Christi ab, dass das auch etwas zu bedeuten hat. Gott hat seine Schöpfungsordnung erstellt und hat dementsprechend in der Geschichte gehandelt. Dann sagt ihr euch, was soll denn das? Hätte er nicht einfach sagen können, es ist so. Warum muss er das denn so kompliziert machen? Ich kann euch nicht Gottes Handeln immer erklären. Ich kann euch nur Analogien aufzeigen, Parallelen. Zum Beispiel der Sabbat ist auch so eine ganz lustige Erfindung von Gott. Ihr wisst, dass wir 6 Tage Schöpfung haben. Was passiert am 7. Tag? Gott ruht sich aus. Jetzt bin ich mal ein bisschen blasphemisch, also gotteslästerlich. Ich hoffe, der Herr vergibt's mir. Wovon ruht er sich denn aus? Er sprach, es werde Licht. Was für eine Arbeit. Er hat einfach gesprochen. Ein Satz. Es werde Licht. Keine Ahnung, was das Hebräisch ist. Vermutlich nur ein Wort oder zwei. Und diese anstrengende Arbeit hat ihn so groggy gemacht, dass er Pause machen musste. Okay, er hatte noch 5 weitere Tage lang irgendetwas zu sagen. Aber am Ende hat er pro Tag einen Satz gesagt oder 2 Sätze. Und davon muss Gott, der voller Kraft ist, der alle Kraft hat, der niemals müde wird, ist so groggy geworden, dass er einen Ruhetag braucht? Nein, er hat diesen Ruhetag eingelegt und sich vermutlich gelangweilt, jetzt auch sehr menschlich ausgedrückt, weil er gar nicht groggy war, um uns ein Vorbild zu geben. Denn später sagt er, denn Gott hat den Sabbat geschaffen für euch Menschen. Gott wusste schon bei der Schöpfung am 7. Tag, dass der Mensch einen Ruhetag braucht, ob es nun der Samstag, der Sonntag ist oder ein Mittwoch bis Donnerstag, völlig wurscht. Und hat das damals schon in der Schöpfung platziert, um dann heute oder zur Zeit des Gesetzes festzulegen, der Mensch braucht auch einen Ruhetag. Gott hätte Mann und Frau in einem Arbeitsgang schaffen können und sagen können, übrigens Mann, du bist das Haupt und Frau, du bist das Untergeordnete. Nein, er hat es visualisiert, er hat uns das bildlich klar gemacht, indem er die beiden getrennt hat. In beiden Fällen hat er erst ein Muster in der Schöpfung angeschaffen, um dann später ein ethisches Ziel zu definieren. Ruhen ist gut für den Menschen. Getrennt geschaffen, getrennte Aufgaben. Der Mann ist also der Führer. Und das bedeutet halt nicht nur, dass er entscheidet, sondern dass er auch die Verantwortung trägt. Er trägt die Verantwortung. Er hat die Aufgabe, die Weisung bekommen, von dem einen Baum nichts zu essen. Wer hat als erstes gepflückt? Wer? Die Frau. Wir müssen unterstellen, dass es der Frau bekannt gemacht wurde, dass Adam das weitergegeben hat. Von allen Bäumen darfst du essen, aber von dem nicht. Es gab ja auch vorher noch die Diskussion mit der Schlange und die Schlange hat die Frau angebaggert und so weiter und so fort. Aber Adam wird zur Rechenschaft gezogen. Die Frau kriegt auch einen Fluch, das ist mir klar. Aber es ist interessant, dass nach dem Sündenfall zuerst der Führer angesprochen wird, nämlich Adam, Kapitel 3, Vers 9. Denn er hatte das Verbot bekommen und er trug die Verantwortung, dass auch seine Frau, der er übergeordnet ist, sich daran hält. Also Autorität heißt immer inklusive Verantwortung. Sobald ich mich von meiner Verantwortung löse, bin ich meiner Autorität nicht wert und sollte versuchen, aus dem Ding rauszukommen. Ihr Frauen, ihr jungen Mädels, wenn ihr euch einen Kerl sucht, denkt einerseits darüber nach, dass er euch übergeordnet ist, dass er euch führen soll. Prüft ihn, ob er in der Lage ist, euch geistlich zu führen und ob er auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das könnt ihr schon feststellen, bevor ihr ihn geheiratet habt oder bevor ihr so nah an ihn rangebaggert seid, dass ihr nicht mehr wegkommt von ihm. Ist der junge Mann, auf den ich mich da einschieße, einer, der seine Verantwortung vor Gott kennt, ausübt und auch bereit ist, die Rechenschaft zu übernehmen? Sorry, aber viele Jungs sind gerade durchs Raster gefallen. Zu welchem primären Zweck wurde die Frau geschaffen? In russlanddeutschen Gemeinden würden sofort alle aufspringen und sagen, Kinder kriegen. Genesis 2,18 sagt, Gott wollte dem Mann eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott wollte mit der Frau dem Mann eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Sie wurde geschaffen, um für den Mann eine Hilfe zur Lösung seiner von Gott gegebenen Aufgaben zu sein. Was bin ich Gott dankbar für, Lizzie? Das hebräische Wort für Hilfe, Ezer oder Ezer, bedeutet nicht Putzhilfe, sondern Gehilfin, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, oder Unterstützerin. Hierin wird die Rolle der Frau definiert, nicht ihr Wert. Und das sollte man, wie ich schon 100-mal gesagt habe, heute nicht durcheinander bringen. Dass das keine Herabstufung ist, die man als Hilfe zu bezeichnen, macht Gott dadurch klar, dass er im Psalm 121, Verse 1 und 2 sich selbst als Hilfe bezeichnet. Ihr kennt alle den Psalm 121, Vers 1 und 2. Da heißt es, ich hebe meine Augen zu den Bergen auf. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Gott, Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott bezeichnet sich selbst als Ezer, als Hilfe. Es ist keine Herabstufung. Das ist etwas Wunderbares. Wie ist die Frau eine Hilfe? Da könnte man jetzt eine lange Liste auflisten und mit Blick auf diese lustige Uhr, die ich ja gar nicht sehe, weil lauter Reflexionen drauf sind. Ich werde jetzt garantiert keine Beispiele bringen, aber Vorfahren im Glauben haben einmal gesagt, dass so wie der Adam aus Staub, also aus Materie, aus einer Sache heraus gemacht wurde, so ist auch seine Veranlagung, sein Wesen, sein Charakter sachorientiert. Der Mann ist im Wesentlichen sachbezogen. Eva hingegen wurde nicht aus Staub gebildet, sondern aus Adam, aus einem Menschen geschaffen. Und deshalb ist sie auch von ihrer Art her ganz anders. Sie ist eher Personen statt sachbezogen. Das ist jetzt keine ausdrückliche biblische Lehre, aber ich fand, dass da ist schon was dran, wenn man mal beobachtend durchs Leben geht. Dass wir Kerle eher diese sachlich nüchterne, ich will nicht logisch sagen, das würde so klingen, als Frauen unlogisch wären, ja. Aber diese nüchterne Sache, dieses sachorientierte mehr vor Augen haben und unsere Frauen sind die ganz starken, was Beziehungen anbetrifft. Global gesprochen, dass nicht jeder Einzelne in das Raster passt, ist mir klar. Ich bin total unsächlich und total menschlich bezogen. Wichtig ist, dass wir Männer gut beraten sind, zu überlegen, wie unsere eigenen Frauen oder auf dem Gemeindelevel, wie unsere Frauen in der Gemeinde uns eine Hilfe sein können, unseren Auftrag als Mann auszuführen. Wenn wir Auftrag von Gott haben, uns die Frau als Hilfe gegeben ist, diesen Auftrag auszuführen, müssen wir überlegen, wie können wir die Frauen da rein integrieren. Wie können wir den Schatz, den Gottes Geist in unsere Frauen gelegt hat, zum Wohle der Ehe, zum Wohle der Familie und zum Wohle der Gemeinde einsetzen? Schöpfungstheologisch ist ihr Auftrag, dem Mann eine Hilfe und ein Gegenüber zu sein. Und da müssen wir überlegen, wie kriegen wir das hin? Und damit fangen wir an, sie tatsächlich zu ehren. Indem wir uns drum mühen, sie so einzusetzen, wie der Heilige Geist sie ausgerüstet hat. Führung des Mannes schließt keineswegs aus, dass wir uns Hilfe bei den Frauen holen. Dass wir sie um ihre Meinung, vielleicht sogar ihren Rat bitten. Dass wir angemessen über ihre Sicht nachdenken, um dann als Mann eine Führungsentscheidung zu treffen. Damit übernehmen sie nicht die Aufgabe des Führens des Mannes, sondern erhalten vielmehr die Möglichkeit, ihre Mission erfüllen zu können, Unterstützer des Mannes zu sein bei der Repräsentation Gottes. Gott selbst sagte, es ist nicht gut, dass wir Männer allein sind. Ihr braucht Frauen. Allein können wir Männer unsere wichtige Aufgabe nicht erfüllen, das Ebenbild Gottes zu sein. Deswegen gab er uns die Frau als ausdrückliche Hilfe und Unterstützung. Ich hoffe, mit diesen paar Bibelstellen, mit diesem Rundflug, einen grundlegenden Überblick gegeben zu haben über die Frage, wie Gott die beiden Geschlechter sieht. Dass das nicht einfach nur etwas Gegebenes ist, sondern dass da ein ganz krasser Plan Gottes dahinter stand. Ich glaube, es gibt irgendwelche Pflanzen oder irgendwelche Tiere, die brauchen nicht Mann und Frau. Also es gibt, ich bin da leider kein Experte, aber die können sich irgendwie selbst befruchten und fortpflanzen. Hätte er beim Menschen genauso machen können. Und die Frauen wären der Ansicht, klar, hätte er eine Frau geschaffen, wäre alles leichter gewesen. Und die Männer sehen es genau andersrum. Gott hat uns in zwei Geschlechtern geschaffen. Lasst uns das akzeptieren und überlegen, wie wir das seinem Plan umsetzen. Ich glaube, dass vieles von dem, was ich gesagt habe, im Ergebnis euch bekannt war. In dem Sinne habe ich nichts Neues gesagt. Aber ich glaube, dass wir biblische Wahrheit nicht nur als bekannt voraussetzen sollten, sondern auch immer wieder lehren. Unserer jungen Generation gegenüber, den geistlichen Neuzugängen, die vielleicht anderes von der Philosophie der Welt übernommen haben. Aber auch wir Alteingesessenen stehen in der Gefahr, dass wir die Meinungen unserer Umwelt zu unserer eigenen Meinung machen, weil wir doch zu wenig in der Bibel lesen, weil wir zu selten das, was wir gelehrt bekommen draußen, vergleichen mit dem, was die Schrift lehrt. Wir sind viel zu selten unterwegs, das, was in unserem Kopf ist, im biblischen Licht neu zu beleuchten und gegebenenfalls auch zu verwerfen. Wenn wir das Spannungsfeld zwischen Wert und Rolle oder Aufgabe nicht verstehen, dann werden wir als Mensch versagen. Dann werden wir auch in der Gemeinde Probleme bekommen, wenn es um die Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde geht. Und um es nochmal reinzuklopfen, wir haben das Thema nicht nur bei Mann und Frau. Älteste stehen der Gemeinde als Leiter vor, oder? Hätten wir Diakone, auch Diakone haben eine gewisse Führungsautorität in der Gemeinde. Lehrer predigen, und wenn sie biblisch predigen, dann predigen sie im Namen und in der Autorität Jesu Christi. Sie führen. Aber sind all diese Menschen vor Gott, wegen ihres Führens mehr wert vor Gott? Hat man ihnen ein anderes Blut Jesu Christi gegeben? Kriegen sie einen extra Becher von hier vorne mit dem besonders guten Traubensaft? Sind sie reiner gewaschen als die normalen Christen in der Gemeinde? Sind sie besser errettet? Kriegen sie vielleicht die oberen Etagen in dem 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Kilometer großen Kubus, der dann später die große Stadt heißt? Ihr Lieben, nein, nein und nein. Jeder von euch hat die gleiche Würde. Egal, welche Rolle er in dieser Gemeinde wahrnimmt. Ältester, nicht ältester, Diakon, nicht Diakon, Lehrer oder Belehrter. Wir haben die gleiche Würde, im Himmel die gleiche Heiligkeit wie unsere geistlichen Führer. Und deswegen wollen wir uns einer Sache rühmen und freuen, dass unsere Namen im Himmel im Buch des Lebens angeschrieben sind. Denn das ist unsere Ehre und unsere Würde und unsere Freude. Wir wollen uns der Schöpfungsordnung und der konkreten Rollenverteilung Gottes unterordnen und vertrauen, dass er es schon richtig macht. Auch wenn es im Detail Probleme gibt. Aber das wäre Grundsatz, dass die Schöpfungsordnung stimmt. Und das heißt nicht, dass unsere Häupter in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe immer alles richtig machen. Im Gegenteil, all diese Vorgesetzten, diese Häupter sind Menschen wie du und ich, mit Fehlern, mit Sündhaftigkeit besetzt, genauso wie wir selbst. Und damit testet uns Gott tagtäglich neu, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Vertrauen wir ihm, dass er alles richtig macht? Dann lasst uns uns unterordnen unter die uns gegebene Obrigkeit. Ich möchte gerne zum Schluss beten. Wer kann, steht bitte auf. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir deine Bibel haben. Keiner uns war dabei, als du die Kräuter geschaffen hast, als du Licht und Sonne und Mond und so weiter geschaffen hast, erst recht nicht, als du den Menschen geschaffen hast. Dein Buch macht uns eins klar, du bist derjenige, der alles gemacht hat und alles in seine Rolle eingesetzt hat und du rufst uns damit zu einer Entscheidung, ob wir dem glauben möchten, ob wir uns dem unterordnen, ob wir uns dir unterordnen oder ob wir lieber unsere eigenen Dinge machen. Herr, wir wollen dir gehorchen, denn nur das ist vernünftig, nur das ist richtig und nur das steht dann unter deinem Segen. Danke dafür, dass du uns das mit der Schöpfung von Mann und Frau erklärt hast. Nicht so, wie es uns unsere Neugierde wirklich interessiert, wie das mit der Rippe geklappt hat, sondern dass du uns auch gezeigt hast, was du damit beabsichtigt hast. Danke dafür, dass du uns Männern die Frau geschaffen hast und danke, dass du den Frauen auch einen Mann gegeben hast und dass sie dann zusammen komplett sind. Dafür loben wir dich, dafür danken wir dir. Danke für diese Ergänzung. Und Herr, ich merke es und viele von uns, dass das nicht immer einfach ist. Dass das, was wir als Ergänzung von der Kanzel her bezeichnen, oft Konfliktpotenzial ist, weil der andere so anders ist. Und wir wollen dich bitten für unsere Beziehungen zu Mann und Frau, dass wir es schaffen, mit dieser Spannung klarzukommen. Dass wir nicht stöhnen über den anderen, sondern gerade, dass wir Männer mit Einsicht wohnen bei unseren Miterbinnen und dass wir sie wirklich lieben in dem, wie wir mit ihnen umgehen. Herr, vergib mir und vergib uns allen, weil wir an diesem Punkt versagt haben und damit auch deiner Schöpfungsordnung einen Tritt versetzt haben. Lehre uns mehr und mehr zu erkennen, was du dir Weises ausgedacht hast, indem du Menschen als Mann und Frau geschaffen hast. Wollen dich auch in der Gemeinde darum bitten, dass du uns vor jeglichen Streitereien, die schon in anderen Gemeinden zu Spaltungen und zu Stress geführt haben, dass du uns bewahrst. Herr, schenk, dass wir Mann wie Frau unsere Rolle hier richtig einnehmen, ausfüllen, zur Verherrlichung deines Namens. Hilf uns, falschen Ansichten immer wieder im Licht deines Wortes zu begegnen. Hilf uns miteinander, ein Korrektur zu sein, eine Hilfe zu sein, aber auch ein Trost, wo es schief geht. Herr, wir wissen, dass nicht jeder sich an dein Wort hält, dass nicht jeder, der Autorität hat, sie auch verantwortlich ausführt. Ob in der Politik, ob in unseren Beziehungen, die wir so kennengelernt haben, vielleicht sogar in unserer eigenen Ehe oder Familie, dass da das nicht gut läuft. Und da bitten wir dich um Trost, um Bewahrung, um Kraft, um Durchhaltevermögen, um das rechte Wort oder gerade um die Fähigkeit zu schweigen, selbst da, wo einige Männer dem Wort nicht gehorchen. Dass wir durch unseren stillen Geist, durch unseren stillen Wandel, die falsch leben, auch gewinnen. Und dass sie dann irgendwann zugeben müssen und sagen, wie du dich Gott untergeordnet hast, indem du dich mir untergeordnet hast, das hat mich erwischt. Und ich bitte dich für jeden, der in einer solchen Spannung ist, um deine ganz besondere Gnade und Freundlichkeit. Danke für diesen Morgen, Herr. Danke, dass du mir die Kraft für die Predigt trotz der Kopfschmerzen gegeben hast. Bitte schenk, dass das Gute in den Herzen der Geschwister bleibt und alles, was ich falsch gesagt habe, einfach schnell wieder vergessen wird. Amen.